palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Mir fällt kein smoother Einstieg ein, Marius, deswegen fangen wir einfach so an. Hallo an alle. Ein wunderschönes, herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe von Serie Amore nach dem Tag der Arbeit. Ist bei uns schon wieder sehr viel Arbeit auf dem Schreibtisch liegen geblieben, auch dank dieses Serie A-Wochenendes, das wir jetzt versuchen wollen, mal einzuordnen. Es war ja nicht nur ein Wochenende, es gab ja auch schon entscheidende und wichtige Nachholpartien, die Auswirkungen auf das Meisterrennen haben. Es gab ein Derby in Genua, das vermutlich entscheidend darüber ist, über den Abstieg des CFC. Können wir gleich noch etwas ausführlicher darüber sprechen. Und außerdem hat der Tod eines Spielerberaters am Wochenende ein wenig auch ja, in Italien Relevanz gehabt, wenn man das so trocken sagen darf. Aber jetzt grüß dich doch erstmal, hallo.
Grüß dich. Ja, das ich war doch aber im Schmufe-Einstieg eigentlich.
Ja, ne? Also,
das ist das Beste auf jeden Fall draus gemacht. Und wo du gerade sagtest, mit dem Spieltag, der uns so viel gegeben hat, auf jeden Fall noch emotionaler als Olaf Scholz bei der ersten Maikundgebung, oder?
Ja, Eier sind leider auf jeden Fall nicht geflogen. In den Teilen habe ich zumindest so nicht gesehen. Einiges anderes ist geflogen, in jedem Fall. Und Trainer sind geflogen auch?
Das auch, ja.
Das auch?
Das werden wir alles aufarbeiten, auf jeden Fall. Aber ja, am Samstag habe ich im Newsdienst das mit begleitet. Mino Raiola ist seiner Lungenkrankheit erlegen und ich glaube, egal was man von ihm als Mensch und als Berater halten mag, auf jeden Fall möge er in Frieden ruhen. So, das gebietet es auf jeden Fall. Und an dieser Stelle immer nochmal die Schelte an einige Kolleginnen und Kollegen, die am Donnerstag schon frühzeitig und ohne Bestätigung da schnell die Nachrichten rausgepusht haben.
Ja,
ich glaube, wenn Menschen sterben, das ist was anderes als ein Transfergerücht.
Ja, so. Aber sonst auch so, ne, dieses, als es dann feststand, dieses ist gestorben, was bedeutet das jetzt für Spieler XY?
Ja, ja. Ja. Ich glaube, das werden die schon hinkriegen. Der hat das ja auch nicht alleine gemacht.
So ist es. Aber ja, da kann man wieder das eine oder andere durchaus hinterfragen, möchte ich mal meinen.
Ja.
Ich habe es gerade schon angesprochen und lass uns doch vielleicht heute mal dann sportlich gesehen in der Folge als erstes im Tabellenkeller beginnen, denn wir haben bislang das ja meist so gehandhabt, dass wir oben begonnen haben, aber jetzt war das vielleicht nicht das beste Fußballspiel aller Zeiten, aber es war ein hoch emotionales und eben auch ganz wichtiges. Sampdoria gewinnt das Derby mit 1:0 durch einen Treffer Sabiris gegen den CFC. Und ja, nachdem Blessin und ja, die Rosso Blu oder die es damit mit dem Team halten in der Hafenstadt, sich schon, glaube ich, so in den letzten Wochen, Monaten immer noch mal ein bisschen Euphorie aufgekommen ist und man dachte, dass da vielleicht wieder was geht in Richtung Klassenerhalt. Boah, ich kann mich noch nicht komplett ganz festlegen, aber ich glaube, das war in dem Zustandekommen diese Niederlage schon etwas, das stark danach aussah, als würde das jetzt so den endgültigen Gang in die Serie B zumindest vorentscheiden.
Ja, wenn du in der 95. Minute oder welche es war, die Möglichkeit hast, auszugleichen im Derby und dann den Elfmeter verschießt, das ist wahrscheinlich für die für den Kopf nicht so vorteilhaft.
Ja, also auch Domenico Crisito, das hat einem auch schon noch, während ich das Spiel live kommentiert habe, fast das Herz mitgebrochen, den da zu sehen, wie der kam überhaupt nicht mehr klar, muss man sagen. Und
ja, völlig verständlich. Also wir hatten ihn ja, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber er ist ja, glaube ich, zumindest Serie A-Rekordspieler von Genoa oder einer der Rekordspieler, das hatten wir letztens irgendwann mal. Also da hängt auf jeden Fall auch Herz mit dran.
Ja, hat es denn irgendein Squadra geschafft gehabt?
Ich glaube, das müsste es gewesen sein, ja.
Ja. Ja, bitter. Denn wie gesagt, es war fußballerisch nicht immer der beste Kick. Aber stimmungstechnisch und emotional hatte das alles und sehr vieles. Und hat auch dazu geführt, dass wir da zwei Stadionerlebnisse eingeschickt bekommen haben. Und da hören wir uns erstmal das erste an.
Ciao Marius, ciao Mario, ciao liebe Serie Amore Community. Hier ist Stefan. Ich war heute mit noch drei weiteren Kumpels beim Derby de Lanterna im Stadio Luigi Ferrari in Genua. So, Spielansetzung Samp gegen Genua. Stadion war nahezu ausverkauft. Ein paar Plätze auf der Haupttribüne waren noch übrig, aber sonst war die Hütte wirklich fast komplett voll. Wir sind gegen 14 Uhr am Bahnhof, oder 14.30 Uhr am Bahnhof in Genua angekommen. Sind dann auch komplett zum Stadion gelaufen, ist ein bisschen Fußmarsch von so 45 Minuten über das Genua-Viertel, also CFC-Genua-Viertel, und da war die Stimmung auf jeden Fall schon prächtig. Also du hast überall Roller rumfahren sehen, alle mit riesen Schwenkfahren, überall hat es ein bisschen gequalmt und geböllert so, und sind dann wieder so ein paar kleine Gassen vom Berg oben aus wieder runtergelaufen, kamen dann ans Stadion. Stadion war dann langsam in Sichtnähe, war dann auch beim Fanblock von Genua, und da war wirklich schon eine richtig gute Stimmung. Das war echt stark. Mussten dann aber auf die andere Seite noch laufen, weil wir auf der Gegengerade Tickets hatten. Da dann nochmal durch die ganzen Samp-Fans durch. Ja, haben eigentlich vor dem Spiel auch relativ viel mitbekommen. Beide Mannschaftsbusse sind an uns vorbeigefahren. Die Stimmung war wirklich bombastisch und vorm Spiel, also 2-3 Stunden vorm Spiel, das war echt der absolute Hammer. So, was da in der Stadt und im Stadionumfeld los war, ist aber alles auch sehr friedlich gewesen. Also hauptsächlich waren bei uns dann Samp-Fans, aber darunter waren auch immer wieder Genua-Fans, und das war alles absolut in Ordnung. Ja, sind dann ins Stadion rein, haben uns ein Bier geholt, haben uns unsere Plätze gesucht, und das ging dann wirklich los. 45 Minuten vorm Spiel waren beide Kurven schon pickepacke voll, und die haben da einen Alarm gemacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war so unheimlich laut, wirklich schon lange nicht mehr in so einem lauten Stadion gewesen. Vom Spiel her muss man sagen, die ersten 10 Minuten waren komplett zerfahren, also wurde sehr viel diskutiert. Viele kleine Fouls, kleine Nicklichkeiten. Ja, dann gab es irgendwann so eine 20. die erste Chance für Genua. Ein Schuss dann am Rande vom 16er, Torwart wehrt ab. Und dann gab es noch so einen Nachkopfball, aber der ging dann leider drüber. Und dann fast im Gegenzug fiel dann so circa der 25. Minute das 1-0 für Samp. Ja, dann hat im Rest vom Spiel hat das Samp eigentlich relativ... Also es wurde relativ viel verwaltet. Genua hat es versucht, aber so ein richtiger Matchplan war da nicht dahinter. Naja, in der Nachspielzeit gab es dann trotzdem nochmal einen Elfmeter für Genua. Warum, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Das wurde vom VAR geklärt. Ich gehe mal von Handspiel aus. Hundertprozentig sagen, was da genau war, kann ich nicht. Das werde ich jetzt erst im Nachhinein erfahren. Und der Elfmeter wurde dann aber gehalten. Dann ist das Stadion natürlich komplett übergekocht. Ja, und kurz danach war dann der Abpfiff. Sprich, Endstand 1-0 für Samp. Von der Stimmung her ganz klar, da hat die Kapelle von Genua gewonnen. Also was die da wirklich über die 90 Minuten, das war so unheimlich laut. Ich sagte das jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, aber das war echt beeindruckend. Also das Stadionerlebnis sind wir uns auch alle vier einig. Das hat sich wirklich rentiert. Jetzt sitzen wir im Bus, im Flixbus zurück nach Milan. Morgen schauen wir dann auch ein AC, und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und macht's gut.
Ja, das zum einen. danke schon mal an dieser Stelle. Und ihr habt es gehört, rentiert sich auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe noch nie damit hinter dem Berg gehalten, dass ich das Marassi für eines der besuchenswertesten Stadien halte. Das solltet ihr auf jeden Fall auch mal, so es denn noch nicht geschehen ist, nachziehen. Spielerisch können wir es noch ein bisschen aufarbeiten von mir aus, aber es gibt halt, was es zu sagen gibt, ist, finde ich, wirklich, und das ist jetzt immer wieder zu erkennen, dass es zwar mit Leidenschaft, Einsatz, Tempo auch vonstatten gehen soll, was Plessin da mit Genoa spielen lässt. Allerdings ist die Passquote so unterirdisch, war es bei beiden Teams jetzt in dem Verein, Beispiel, ich weiß gar nicht, ob sie am Ende dann noch beide Teams über 70% angekommene Bälle gekommen sind. Und das ist schon sehr, sehr wenig. Selbst wenn eigentlich einfach nur schnelles und vertikales Umschalten deine Identität sein soll, ist es halt mit dieser Art, den Ball nicht in den eigenen Reihen halten zu können, sehr, sehr schwierig, dann Fußballspieler zu gewinnen, aus meiner Sicht.
Das stimmt. Und ich bin auch dann tatsächlich, sollte es zum Abstieg kommen, mal gespannt. Erstmal natürlich, ob das Duo Blissin-Spors bleiben darf. Grundsätzlich würde ich das, glaube ich, befürworten. Aber wie dieser Fußball dann in der Serie B funktioniert, weil da Genoa natürlich dann als Favorit in die Spiele gehen wird. Und ich weiß nicht, ob es dann so viele Umschaltsituationen gibt.
Ja, interessanter Gedanke, klar. Ja, vollkommen recht. Wobei ich prinzipiell so von der Ausrichtung und von dem, was wir auch gesagt haben in Sachen Jugendarbeit und was da der Verein für Potenzial hat, ist es ja viel Mist gemacht worden da beim CFC über die letzten Jahre, Jahrzehnte, ja, möchte man sagen. Aber das ist ja zumindest ein Faustpfand, wo man sagen könnte, das wäre etwas, und jetzt mit kontinuierlicher Arbeit und einer Idee dahinter, was dann zumindest die Zukunft wieder ein bisschen, ja, rosiger erscheinen lässt, wenn man es so betrachtet. Allerdings, absolut, hast du natürlich schon recht, in der Serie B muss man da wahrscheinlich dominanter auftreten. Kann es aber ja vielleicht auch.
Genau, also werden wir dann gegebenenfalls beobachten. Auf der anderen Seite finde ich es, weil wir das ja Sampdoria teilweise abgesprochen haben, dass die es auch geschafft haben, sich auf das Derby, auf die Emotionalität und auf den Kampf einzulassen, oder?
Ja, voll.
Und also, deshalb jetzt wahrscheinlich aus dem Gröbsten raus mit 33 Punkten. Letztlich dann auch verdient.
Ja. Also klar, die hätten sich auch dadurch, dass das leichte Übergewicht, das Genoa hatte, da hätte dann schon auch mit dem Ausgleich belohnt werden können durch den Elfmeter, aber ansonsten hatte sich Genoa, muss man ja auch mal sagen, keine wirklichen Torchancen erarbeitet. Also das war jetzt nicht so, dass sie die da völlig eingeschnürt hätten und Audero die ganze Zeit alles wegparieren musste. Das war überhaupt nicht der Fall. Aber insgesamt zu wenig. Das 1:1 wäre dann eventuell vielleicht das perfekte Ergebnis gewesen.
So. Ja. Wahrscheinlich.
Aus Sams Sicht, die halt dann einmal da in der ersten Halbzeit 2-3 gute Aktionen hatten, das eine Mal eben auch das Tor, wie es dann schnell nach einer Verlagerung geschieht und dann auf den Außen auch schlecht verteidigt wird. Und dem läufst du dann hinterher und da hat einfach, ja, das hat natürlich auch Sam reingespielt in die Karten und der CFC hat da unter Blessin überhaupt nicht das Mittel gefunden, da jetzt großartig zu antworten. Da war auch Destro vorne sehr, sehr auf sich allein gestellt und sie haben halt einfach zu wenig Durchschlagskraft im Schlussdrittel.
Ja.
Und ja. Dennoch auch, Entschuldigung, nach dem Spiel die Grifone da wirklich auch da, selbst da standen dann die Fans trotz Derby-Niederlage noch so hinter ihnen, hatte man den Eindruck.
Also genau, ja. Ich finde also, das hat Stefan ja in seinem Erlebnis auch schon angedeutet, Holstein Kiel, dass die Fans auf jeden Fall erstligawürdig sind bei beiden Vereinen und im zweiten Stadionerlebnis, das wir bekommen haben, hört man das noch ein bisschen besser.
Ja, dafür.
Ciao ragazzi, qui dalla curva della Grifone, ancora mezz'ora del primo tempo, però la curva c'è. partita è accesa, ma non molliamo. C'è troppo, il taglio in gioco è troppo alto. Ciao ragazzi, cosa come fa un piccone, non è che fa Genova. 0-1 da 33 minuti, aber die Kurve steht. Forza Grifone und hier gebe ich auf.
Immer noch 0-1 zur ersten Halbzeit, aber die Kurve steht. So oft im Stadion gewesen, aber hier in Genua, die Kurve steht hinter der Mannschaft. An uns soll es nicht liegen.
Aber man sieht schon, wer, warum die beiden Mannschaften da unten stehen. Leichte Vorteile für Genua, aber ganz dummes Tor für Sampdoria. Obwohl viele Abspielfehler, technische Fehler, Nervosität natürlich auch dabei. Aber die Mannschaft kämpft. So, 45, 70 Minuten fast gespielt. Genua ist am Drücken und ist klar die bessere Mannschaft. Aber hier kommt keiner. Die Sampdoria ist nur am Liegen, am Faulen und steht jedes Foulspiel, jeder Freistoß dauert eine halbe Stunde, bis er ausgeführt ist. Der Ausgleich liegt in der Luft, aber ich glaube, es reicht einfach nicht die Mitte. Bis gleich.
Ja, nichts mehr von nach dem Spiel bekommen, jetzt in dem Fall, aber da es auch direkt aus dem Block rauskam, muss ich auch mal sagen, Respekt, man versteht inhaltlich nicht alles, würde ich mal sagen, aber es kommt auf jeden Fall rüber, was da in der Kurve abging und kann dann vielleicht auch verstehen, dass bei diesem enttäuschenden Ausgang da dann irgendwann nicht mehr die Zeit war, direkt noch das Stadionerlebnis zu beenden. Vielen Dank, das ist über den Kollegen Lars Krankamp zugespielt worden. Bin mir ganz gar nicht sicher, auf welchem Wege das da eingetrudelt ist. Gerne, wenn du das hörst, denn ich weiß jetzt nicht genau, wie er hieß, der uns das geschickt hat, dann gerne nochmal.
Bitte melde dich. So.
Bitte melde dich. Ja, aber das eine, was er meinte, ist Sampdoria viel gefault, viel auf dem Boden rumgelegen. Ja, es war insgesamt natürlich viel, viel Kampf und Krampf und zum Schluss hin liegt das in der Natur der Sache, ja, dass da ordentlich schön auf Zeit gespielt wird.
Das wäre wohl andersrum genauso gewesen.
Ja, das stimmt. Nee, aber vielen Dank trotzdem nochmal. Und ja, es wurde so viel geböllert, auf jeden Fall auch.
Das stimmt.
Das muss ich auch mal sagen, das war krass. Das hat dem Spiel, das habe ich so schon lange nicht mehr gehört, dass die ganze Zeit immer nur geböllert wird. Hätte ich mir ein paar Pyros mehr gewünscht, tatsächlich.
Ja.
Oder?
Ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache.
Ich finde Pyros immer ein bisschen besser als Böller, ehrlicherweise.
Ja, auf jeden Fall.
Naja, mehr gibt es dann zu diesem Spiel gar nicht mehr zu sagen, wie ich finde. Ich hoffe, Domenico Crisito bekommt dann irgendwie nochmal die zwei Füße auf den Boden. Und vielleicht der Verein ja doch noch irgendwie auch. 3 Punkte sind. Man hat jetzt als nächstes Juve. Dann hat man noch Napoli und dann noch Bologna.
Ist halt auch schwer, ne?
Wenn du zwei Spiele noch gewinnst, dann glaube ich dran, aber ich weiß nicht genau, wie sie zwei Spiele noch gewinnen wollen.
Ja, genau.
Und Sampdoria, hast du gesagt, ja, sind jetzt 8 Punkte Vorsprung auf Salernitana.
Die natürlich noch zwei Spiele in der Hinterhand haben, aber.
Ja, das stimmt, aber. Also,
heute Abend spielen sie gegen Atalanta.
Genau.
Da ist der Stefan dann auch noch vor Ort.
Ja. Da viel Spaß bei.
Ja.
Dann wollen wir jetzt den großen Sprung von unten nach ganz oben machen oder nehmen wir erst das Kleinvieh dazwischen mit?
Wir können ja auf jeden Fall sagen, dass der Punkteabstand auf Cagliari sich ja nicht vergrößert hat.
Das stimmt.
Die am Samstagnachmittag 1-2 gegen Hellas verloren haben. Und jetzt am Montagmittag den Cut gemacht haben, quasi, den ich eigentlich schon vor 2 Wochen erwartet habe.
Das stimmt.
Walter Mazzarri ist weg. Ist entlassen worden. Das ist noch nicht ganz aufgelöst. Alfredo Pedula, der Reporter, hat reportet, dass der Vertrag aber verlängert wird. Also da muss es wohl auch irgendwie so eine Klausel geben, dass er nicht entlassen werden darf, wenn er auf einem der letzten Plätze ist oder irgendwie, keine Ahnung, also ganz, ganz wild.
Das, okay.
Das versuche ich im Laufe des Tages dann nochmal aufzudröseln. Auf jeden Fall übernimmt jetzt der Primavera-Coach Alessandro Agostini, lange für Cagliari gespielt, auch als Außenverteidiger. Und ja, mal sehen. Die Mannschaft ist, nachdem es zwischenzeitlich, wiederhole ich mich auch, aber ja, besser aussah, wirken die auf mich auf jeden Fall toter als Genua. Und erst recht als Salernitana.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber da haben wir dann doch das Wichtigste unten auch aus im Keller direkt mitgeklärt, würde ich mal sagen, also fast. Aber lass uns doch einmal, weil Cagliari, da können wir ja so den Bogen schlagen, gegen Hellas verloren hat. Hellas dann als nächstes gegen Milan unterwegs und Hellas zeigt weiterhin, dass sie nach wie vor eine Mannschaft sind, die noch in der Lage sind, jetzt auch im Saisonendspurt den anderen weh zu tun. Wenn wir bei wehtun sind, dann fangen wir bei Inter an oder bei Milan? Also bei Inter tat unter der Woche dem Kapitän der Rücken weh, unter anderem. Deswegen konnte er nicht spielen und ein anderer Torwart stand im Tor. Das ist ja auch noch nach der Aufzeichnung der letzten Partie passiert. Und Inter verliert dieses Nachholspiel, wo wir gesagt haben, die sind so drauf, jetzt gewinnen sie das und dann marschieren sie vorne weg. Pustekuchen.
Und das sah ja auch eigentlich echt so aus, ne? Also super früh durch Perisic die Führung und ich meine, sie haben danach schon bestimmt.
Sie haben halt nicht
nachgelegt.
Genau, erste Chance, aber dann halt von Bologna macht Arnautovic das Tor und dann in der 81. Sansone, der nur noch über die Linie drücken muss, nachdem Radu, ja, ich weiß nicht, Blackout. Also sein Berater hat danach auch in einem Interview gesagt, hatte ich dann noch gelesen, dass er gemeint hat, dass er schon auch darüber gesprochen hat, dass er den Druck ganz deutlich gespürt hat.
Und das kann ich mir vorstellen, ja.
Und das ist halt so eine Sache, der hat einmal in der Coppa gespielt, aber sonst hat auch in der Coppa dann nicht immer dieses klassische, da kriegt der andere Torwart eine Chance. Also das war halt erst sein 4. oder 5. Serie A-Spiel. Für Inter jetzt überhaupt. Ja. Also lange ohne die wirkliche Spielpraxis, einmal halt Pokal gespielt in dieser Saison, sonst gar nichts.
Ja, also zuletzt hat er regelmäßig gespielt, als er, da war glaube ich 19 oder 20, als er in Genua verliehen war. Also
ja.
Ja. Also das ist jetzt innerhalb von, dann ja sogar nur innerhalb von 4 Tagen oder so, erst mit Meretz, Patzer.
Ja.
Dann Radu, zweimal Ersatztorwarte, die quasi Geschenke machen an Milan. Und da macht es dann, da können wir gleich nochmal Terracciano von Florenz.
Ja, stimmt,
da macht auch noch ein Geschenk.
So weiter, ey, da geht es gerade so weiter. Ja, aber also, mir wurde ja auch schon gesagt, irgendjemand meinte, ich hätte in einer der letzten Ausgaben Inter ein bisschen zu sehr gelobt.
Vito war das.
Vito, stimmt. Ja, und dann habe ich jetzt auch nicht recht behalten. Ne? Also haben sie es dann da irgendwie jetzt nicht aufs Parkett gebracht. Wobei sie halt jetzt die Reaktion gegen Udinese schon wieder dann ganz gut war. Wieder aber mit Handanovic im Tor, da aber auch wieder früh in Führung gegangen. Wieder durch Perisic nach einer Ecke. Und dann da auch nachgelegt. Hinten raus nochmal so ein bisschen wackelig geworden, weil also Lautaro dann in der 39. noch getroffen, aber dann in der 72. Udinese durch Pusetto nochmal rangekommen, aber so richtig in Gefahr war es hinten raus dann auch nicht,
nee.
Die 3 Punkte.
Hast du die Elfmeterszene im Blick?
Ja.
Was sagst du?
Ja, man kann halt auch nicht bei Twitter einfach nur ein Video hochladen.
Wenn ein Foto.
Das hast, von anderen, oder was? Video oder ja. So. Video, Foto aus einer anderen Perspektive. Also er trifft ihn schon. Also wie er dann danach hinfällt, ist natürlich die Frage.
Ja, also natürlich macht Dzeko das meiste draus, aber die Grätsche ist halt auch schon dumm so, ne?
Ja, die kommt halt mit super viel Tempo und alles und dann nimmt er das halt an. Also da, wenn wir jetzt auf Rubinter, von Rubentus auf Rubinter kommen, dieser Spitzname. Ich weiß, wir haben ja da auch schon Öl ins Feuer gegossen, das ein oder andere Mal, aber das wäre jetzt keine Szene, die ich mit in dieses Konglomerat der mehr als zweifelhaften Entscheidungen hinsichtlich Interpartien einordnen würde.
Genau, sehe ich genauso. Natürlich ist auch der Punkt, den einige machen, dass vor allem andere Vereine solche Entscheidungen jetzt nicht zu ihren Gunsten bekommen hätten. Da gab es bei Milan wohl auch eine, die habe ich tatsächlich nicht nochmal gefunden, die Szene mit Leao und Ikone. Aber ich weiß nicht, ich glaube immer, dass sich über eine Saison die Fehlentscheidungen mehr oder weniger die Waage halten.
Es ist halt ärgerlich mit dem VAR, aber das sind wir überhaupt gleich ein Thema. Also was ich so ein bisschen verstehen kann, ohne VAR wäre aufgrund der, also wenn du es dir anschaust, dann musst du ihn halt geben, finde ich, weil du ja siehst, dass er ihn trifft. Ich kann halt aus dem Spiel heraus alleine den Schiedsrichter verstehen, dass der sagt, so wie Dzeko da dann danach noch das Bein hinzieht und man merkt ja richtig, wie er sich, glaube ich, in eine Zehntelsekunde, also nicht im Moment des Vergehens selbst, aber dann er sich so wirklich so eine Zehntelsekunde später entscheidet, Achtung, hier ist die Möglichkeit.
Ja.
Und danke. Also von daher, aber es war trotzdem jetzt auch ein verdienter Sieg, würde ich mal behaupten.
Ja, das also absolut. Und dadurch ist das Meisterschaftsrennen offen, ne? Weiter.
Völlig. Völlig. Bei Milan, wir können ja gerne jetzt zu denen rübergehen, wenn du nichts mehr zu Inter hast.
Höchstens noch die Sansone-Statistik, die ich ja auch bei Twitter gepostet hatte. Er trifft zwar selten, aber wenn dann gegen Mailänder-Teams, hat in 13 Spielen 5-mal gegen Milan und jetzt auch 5-mal gegen Inter in 12 Spielen gegen keinen Verein, hat er so oft getroffen.
Nicht so schlecht.
Der gute Ex-Bayer.
Ja. Wir können doch kurz das Restprogramm machen. Können wir es jede Woche, damit ihr nicht selber nachgucken müsst. Im Empoli, dann ist schon Coppa, ne?
Nächste Woche, ne?
Dann halt noch bei Cagliari und am letzten Spieltag zu Hause gegen Sampdoria. Ich glaube, jetzt der letzte Spieltag, weiß nicht, ob der die noch so vor so richtig große Probleme stellt. Weiß auch nicht, ob außer Candreva hat Lust, den die Meisterschaft zu versauen. Das wär's ja. Candreva und Sensi.
Genau.
Dann werde ich aber das Wort ausgerechnet sagen. Naja, der vorletzte Spieltag, nachdem man halt eben, wenn man mittwochs Pokal gegen Juve spielt, eventuell vielleicht auch über mehr als nur 90 Minuten. Und dann fährt man schön auf die Insel und kriegt dann ein kleines, volles Stadion, das gemeinsam mit Cagliari noch gegen den Abstieg kämpft. Das kann ich mir unangenehm vorstellen.
Kannst du gut haben, ja.
Ja.
Nicht, wenn Cagliari so auftritt wie zuletzt. Aber ja, sehen wir mal. Vielleicht gibt es ja doch einen Trainereffekt.
Das werden wir beobachten. Bei Milan, nach dem hochemotionalen Spiel gegen Lazio, jetzt der nächste, vermeintlich etwas größere Name gewesen. Man gewinnt halt, wie es davor wieder war, in der Phase, wo sie es ja auch oft hatten, Napoli, Empoli, Cagliari, okay, gegen Genoa mal 2 Tore geschossen, aber jetzt mal wieder ein schönes 1-0. Auch erst hinten raus. Und auch da, du hast es schon angesprochen, Terracciano völlig ohne Not spielt er da hinten Leao den Ball in die Füße, der muss dann noch ein paar Schritte gehen. Ist eigentlich schon von 2 Verteidigern auch wieder gestellt, aber setzt den Schuss dann, der noch, glaube ich, leicht abgefälscht ist, gegen die Laufrichtung, hat aus kurzer Eck gegen Terracciano. Das hat Leao schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Der entwickelt sich, ist, finde ich, immer mehr zum einem der wichtigsten Spieler im Saisonendspurt.
Wollte gerade sagen, also unterstreicht, dass er gerade da in der Offensive im Grunde der wichtigste Mann, die über die gesamte Saison schon ist. Ja. Und auch seine Entwicklung, die er halt in diesem Jahr gemacht hat, nachdem wir letztes Jahr immer noch gesagt haben, ja, Talent ja, aber sehr unkonstant und wenn es drauf ankommt, taucht er ab und so. Und das ist jetzt halt ganz anders.
Was ich so ein bisschen kritisch sehe noch beim Milan, ehrlicherweise, ist, in der Partie, finde ich, haben sie es zumindest mal geschafft, das kann man dann als Trainer dann immer positiv sehen, dass man sich Torchancen rausspielt. Aber sie machen echt zu wenig Buden, ne?
Das stimmt.
Also da haben sie echt auch viel liegen geblieben und das kann sich irgendwann auch mal rächen dann.
Ja, ja das absolut und hat es ja zum Teil auch schon, wobei sie sich auch in den Spielen, die sie nicht gewonnen haben, auch zu wenig selbst erarbeitet haben. Also ich glaube, das ist ja auch etwas, was unsere Milan-Community regelmäßig schreibt, dass es da zum Beispiel auf dem rechten Flügel, auf der Spielmacherposition und eben auch auf der Mittelstürmerposition durchaus Verbesserungsbedarf gibt. Aber es ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis Divock Origi vorgestellt wird, dann für die nächste
Saison. Das ist schon geht schon in an der Richtung, wo man sagen kann, das wird auf jeden Fall passieren, oder?
Ja, absolut. Und da sagt Jürgen Klopp ja, dass es bei Liverpool der Mann mit den besten Torjägerqualitäten ist. Wenn man bedenkt, dass da Stürmer sind, die 40 Tore pro Jahr machen, ist das schon eine Ansage.
Ja, ich denke auch, was ist er, so 27, ne?
Ja,
machst du
ja.
Nicht erstmal nichts falsch, finde ich.
Nö.
Brauchst du auch keinen, klar. Ich finde, muss jetzt nicht da die ganze Zeit noch mehr ganz Junge reinwerfen, hast ja sonst genug auch sehr, 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 sehr junge Spieler.
Genau, egal, kannst ja dann weiter mit nächstes Jahr, wenn, ich weiß nicht, ob Zlatan nochmal verlängert, aber mit Lazicic dann dahinter und dann eben einem der Oldies, Giroud oder Zlatan, bist du dann, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt.
Ja, Maignan noch einmal kurz appreciaten.
Ja, natürlich. Maignan, Liebe, muss sein.
Da auch ein. Ich glaube, das war kurz bevor Leao das Tor macht, auch Schlussphase. Ne?
Also ja.
Da wäre dann die Fiorentina 1-0 in Führung gegangen und die muss jetzt ein bisschen abreißen lassen. 3 hinter Lazio schon, hatten ja auch ein Nachholspiel. Das habe ich mir tatsächlich noch nicht die Highlights angeguckt. Da musste ich aber mal selber kurz irgendwie sich 4-0 zu Hause von Udinese abschießen lassen unter der Woche.
Ich glaube, Italiano hat gesagt, dass seine Mannschaft verrückt ist.
Echt?
Ja.
Einfach okay. Und ein anderes Nachholspiel unter der Woche, das 4-4 gegen Atalanta gegen Torino, muss ich mir auch nochmal einschauen bei Gelegenheit, wenn ich Langeweile habe, glaube ich.
Ich glaube auch, das schien lohnenswert gewesen zu sein.
Apropos lohnenswert, ein Besuch im San Siro ist immer lohnenswert und deswegen auch diese Woche mal wieder ein kurzes Erlebnis aus dem Meazza.
Ja, auch wenn es wahrscheinlich schon das 10. ist diese Saison, aber nochmal ein kurzes Stadionerlebnis aus dem San Siro. Spiel ist gerade vorbei, AC hat 1-0 gegen die Fiorentina gewonnen. Stimmung war super, Hütte war voll, nur der Gästeblock war ein bisschen leer. AC hat besser gespielt, definitiv. In 10 Minuten vor Schluss war dann ein Fehler von Florenz und wurde von Kesge relativ. War Kesge der Leao oder Torschütze? Leao, Entschuldigung, nicht Kessier, Leao. Kessier wurde vorher ausgewechselt, Leao hat das Tor gemacht. Stimmung war bombastisch, ich kann euch nur allen sagen, wenn ihr noch irgendwie die Möglichkeit habt, in San Siro zu gehen, dann geht dahin. Wirklich, ihr müsst, es ist wirklich wichtig.
Also hier, Flixbus ist angekommen gewesen in Mailand.
Ja, ich habe auch gesehen, der Café Sportivo hat geschmeckt.
Ja, ich habe es auch gehört gerade, meine ich. Aber nee, sehr gut.
Und ja, stimme ich auch zu, also geht dahin.
Ja, und dann jetzt noch Atalanta, ne?
Genau.
Sehr gut, das ist mal eine Serie Amore-Tour, wie sie im Lehrbuch steht. Gut. Was lassen wir daraus folgen jetzt? Wo waren wir stehen geblieben? Das haben wir oben auch besprochen, jetzt alles, was wir
besprechen. Abstiegskampf, müssen. Meisterkampf haben wir besprochen. Ich glaube, das Rennen um Platz 3 und 4 ist nicht so bedeutend. Ist nach dem Unentschieden der Roma gegen Bologna 0-0 steht fest, dass, ich glaube, bei Napoli stand schon vorher fest, aber auch Juventus ist sicher für die Champions League qualifiziert nächstes Jahr. Vielleicht vorher zwei Takte zu Napoli sagen, nachdem wir sie ja zu Recht kritisiert haben in den letzten Wochen, haben sie sich jetzt nach einer Woche Straftrainingslager, den Frust von der Seele geballert. Zur Halbzeit schon 4-0 gegen Sassuolo geführt.
Wobei, da muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob das Trainingslager in dem Sinne wirklich stattgefunden hat.
Nee? Okay. Habe ich nicht weiter verfolgt.
Mir hatte Mauri nämlich nochmal geschrieben, das Thema erledigt, doch kein Trainingslager, Hotel war schon voll. Das geht schon wieder los hier, alles lächerlich.
Alles klar. Ja, top. Also daran muss das dann auf jeden Fall scheitern. Das ist ja logisch. Dann haben sie vielleicht jetzt mit dem Sieg gezeigt, dass sie nicht jetzt ab heute wieder ins Trainingslager müssen, falls das Hotel jetzt frei ist.
Ja, das haben sie sich vielleicht dadurch da nochmal bewahrt. Also 6-1 ja. Gegen Sassuolo, das ist auf jeden Fall eine Partie, die es ja, ganz gut gemacht hat wahrscheinlich.
Ja, ich habe mir das angeguckt, du warst ja, glaube ich, gerade auf dem Weg zurück aus Berlin.
Ja.
Die haben die hergespielt, also richtig, Sassuolo hat überhaupt keine Chance gehabt und ich glaube, Vlad Kirikesh ist immer noch schwindelig. Der ist dann auch vorzeitig ausgewechselt worden, das muss so ungefähr eins der schlimmsten Spiele seiner Karriere gewesen sein. 7. Koulibaly, 15. Osimhen, 19. Lozano, Mertens 21. Also nach 21 Minuten stand schon 4-0. Mertens dann 54. nochmal, Rahmani 80. Da hatte Spalletti schon durchgewechselt. Aber die hatten alle richtig Bock. Also auch, weiß nicht, Demme spielt dann Pässe in die Schnittstelle. Das hat er noch nie gemacht vorher, so gefühlt. Das war richtig, richtiger Napoli-Fußball. Hat Spaß gemacht. Und Maxim Lopez dann auch wiederum nach einer schönen Kombination im Strafraum. Man sich vielleicht fragt, was die Napoli-Verteidiger da machen. Aber mit Berardi hat er sich da den Ball hin und her gespielt. Und dann noch den Ehrentreffer markiert. Und es ist die für Sassuolo jetzt, das habe ich mir nochmal rausgesucht, die vierthöchste Niederlage der Serie A-Geschichte gewesen. Dreimal haben sie 7-0 oder 0-7 auf die Mütze bekommen. Zweimal gegen Inter 13-14, 14-15 und einmal gegen Juve in der Saison 17-18. Und ich habe mir überlegt, du darfst da jetzt einmal die Startaufstellung, nicht von Sassuolo, das wäre zu schwierig, aber die Startaufstellung von einer dieser Mannschaften, von Inter 1, Inter 2 oder Juve raten.
Inter 2001 oder was?
Nee, Inter 2013-14, Inter 2014-15 oder Juve 2017-18.
Dann nehme ich Juve.
Das habe ich mir schon fast gedacht, das ist auch am einfachsten.
Ja?
Einen Moment, jetzt muss ich den Link erst noch öffnen. Nicht mitgedacht.
So, lass dir ruhig Zeit. Oder soll ich lieber das andere nehmen, weil das ein bisschen unterhaltsamer wird? Oder was ist besser, wenn ich treffe? Ja, Inter zu der Zeit.
Ja, das ist deshalb nämlich. Eigentlich ist das erste Inter ist eigentlich schon am geilsten.
Ja, okay. Ja, komm, dann lass uns das machen. Was glaubst du, wie viel ich habe? Wie viel ich hinkriege? Ja, also Marius ist entweder selber schlecht vorbereitet oder er spielt ihm noch das Internet einen Streich.
Beides.
Aber beides. Okay.
Aber jetzt sind wir da.
Jetzt.
Und ich glaube, du schaffst die 3, 4, 5, 6. Ja, doch, also die Hälfte der Mannschaft schaffst du auf jeden Fall sicher. Und bei den anderen hast du auf jeden Fall auch eine Chance.
Okay.
Also, wir befinden uns in Sassuolo am 22. September 2013, Inter unter der Leitung von Walter Mazzarri. Schließt sich auch noch ein Kreis in dieser Folge. Bei Sassuolo 7-0 gewonnen. Im Tor natürlich mit der Nummer 1 Samir
Handanovic. Ja,
das war easy. Dann haben wir Mazzarri, hat natürlich mit einer Dreierkette spielen lassen, drei Innenverteidiger, damals 22 Jahre jung. Mit der Nummer 5 Juan.
Boah.
Jesus.
Jesus. Ach krass, ja klar, der war bei Inter auch. Ja. Okay.
11 Jahre älter. Mit der Nummer 14 Hugo.
Hugo. Hugo. Bin ich doof?
Barbaresca Mundschutz. Campagnaro.
Oh.
Ja, den hat Mazzarri, glaube ich, damals aus Neapel mitgebracht.
Ah, klar.
Dreierkette komplettiert mit der Nummer 23 Andrea.
Daran Nokia gespielt?
Ja.
Krass.
Okay. Nummer 2, 2 von 4.
Ja.
Natürlich mit der Nummer 19 unser Kapitän Esteban.
Cambiasso.
Fußballgott. Neben ihm im Dreiermittelfeld mit der Nummer 13 Freddy.
Was sind Freddy denn?
Guarin.
Ah,
ja, es sind wahrlich dunkle Zeiten bei Inter gewesen.
Ja. Oh Gott.
Das passt auch dann zur Nummer 21 auch im zentralen Mittelfeld. Saphir.
Gott, da muss ich sofort an. Saphir Marin. Nee, es war irgendwie so, hieß irgendein Tennisspieler. Mal. Ich weiß es nicht.
Taider.
Oh Gott.
jetzt kommt eigentlich der Beste. Es ist aber schwierig. Mit der Nummer 2 auf dem rechten Flügel. Jona.
Ist das ein Name und du bist
ja.
So. Wie Jona. Mino.
Jonathan. Jonathan, ich weiß es nicht.
Ach Gott. Wow.
Brasilianer, okay. der nächste Maicon werden sollte. War nicht so ganz so.
Nee.
Auf der linken Seite mit der Nummer 55, Yuto.
Wie nochmal bitte?
Yuto.
Yuto. Wow. Was zur Hölle?
Nagatomo. Ich bin gespannt, ob wir Kommentare dazu kriegen, wie viel die Community so wusste. Auf jeden Fall einer der Torschützen im Sturm. Unsere Nummer 8, Rodrigo.
Rodrigo? Ach so, Palacio. Guter Hinweis.
Vor der Kamera den Zopf.
Das Zöpfchen, Rodrigo Palacio.
Ja, Zöpfchen. Und mit ihm im Sturm der große Hoffnungsträger in dieser Saison mit der Nummer 11. Ricky. Alvarez.
Oh, das ist finster. Das waren aber jetzt keine 4, oder?
Was?
Ja.
Nee.
Na,
2...
Gut.
Drei, na drei.
Ja, gut.
Ne, 4. Doch 4 mit Palacio, wenn wir die zählen lassen.
Ja, gut.
Reingekommen übrigens Doppelpack Diego Milito.
Ja, gut.
Und auf der Bank noch so Größen wie Strafko Kuzmanovic.
Das ist krass.
Marco Andreoli und Walter Samuel.
Ja, da, gut für Inter, dass diese Zeiten erstmal rum sind, ne? Ja. Das hast mich gut aus dem Konzept gebraucht. Das musst du auch wieder hier reinführen. Womit machen wir weiter?
Ja, wir waren ja bei Platz 3 und 4 und ich hatte gesagt, dass auch Juve sicher die Champions League erreicht hat nach ihrem 2:1 gegen Venezia. Dort hatte Leonardo Bonucci in der 7. Minute die alte Dame in Führung gebracht. Mattia Aramu den Ausgleich erzielt in der 71. Und Bonucci wiederum in der 76. zum Sieg. Und ich habe mir dann mal angeguckt, wie oft Leonardo Bonucci schon einen Doppelpack in der Serie A erzielt hat. Das ist erst das zweite Mal gewesen in seiner Karriere. Erst natürlich auch also für einen Innenverteidiger. Ne? Mhm. Und das erste Mal war auch in dieser Saison durch 2 Elfmetertore gegen Lazio am 13. Spieltag.
Stimmt, da hatten wir auch drüber geredet.
Ja. Und anscheinend hatte er gestern auch noch Geburtstag.
Ja, er hatte Geburtstag.
Das ist richtig. Also, hat er sich beschenkt. Und sein Team. Hat sich
beschenkt.
Durch die sichere Qualifikation für die Champions League ist die Kaufpflicht für Chiesa aktiviert worden. Mhm. Es stand, glaube ich, niemals zur Debatte, dass er Juve verlassen würde am Ende der Saison. Aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall auch gesichert. Und bei Venezia noch erwähnenswert, dass dort auch unter der Woche der Trainer gewechselt wurde. Paolo Zanetti hat den Sack bekommen und Andrea Somkin, I don't know, Ex-Profi, der die U19 trainiert hat, genau wie bei Cagliari, also übernimmt er bis Saisonende. Und ich glaube, auch wenn ich gesagt habe, dass Venezia an sich alles hätte dafür hätte tun sollen, dass Zanetti da bleibt, auch bei Abstieg, das wäre sicherlich die beste Variante für den Verein gewesen, dass man damit dann einem dem eh schon bevorstehenden Trainerwechsel zum Saisonende quasi vorgegriffen hat. Denn ich bin mir recht sicher, dass der höhere Ambitionen hat, als nächste Saison wieder in der zweiten Liga anzuheuern. Auch wenn ich ihn ein paar Mal natürlich gerne begrüße. Aber ja, da hätte es, glaube ich, so oder so ein Trainerwechsel gewesen. Von daher hat man da jetzt nochmal versucht, den Impuls zu setzen. Das wird am Ende natürlich höchstwahrscheinlich nicht reichen. Aber naja.
Wahrscheinlich nicht. Haben dann jetzt eben noch das Nachholspiel auch gegen Salernitana. Und dann spielen sie noch gegen Bologna und gegen die Roma. Und gegen Cagliari. Stimmt, am letzten Spieltag. Wenn es da noch um was gehen würde.
Ja, ich meine, gut, wenn sie jetzt gegen Salernitana gewinnen, auf 25 gehen und ich weiß gerade nicht, wie das direkter vergleicht, könnten sie ja dann gegen Cagliari gewinnen, wenn die alles verlieren bis dahin. Wenn.
Wäre da aber auf jeden Fall noch ein Abstiegsfinale sozusagen zu gehen. Wo wir gerade bei Juve sind, bevor wir noch kurz über die römischen Vereine sprechen und das, was dahinter passiert, passt jetzt nämlich eigentlich ganz gut hier rein. Hinsichtlich dessen, was wir ja gesagt haben, mit unserer neuen Kategorie, der Lieblingsspieler, angestoßen von der Liebe für Andrea Petagna von Flo, hat Flo sich auch noch direkt gemeldet und schon mal einen Namensvorschlag gemacht. Er meinte Giocatore del Cuoro.
Core. Also,
ah, ja. Gut. Spieler des Herzens auf jeden Fall. Ist gut, dass du dein Italienisch besser ist als meins. Irgendwann fange ich wieder an mit Bubble. Aber Grüße an dieser Stelle übrigens an den Stadionordner bei Union Berlin, der mich am Freitag immer rein und rausgehen lassen hat beim Zaun, wenn ich auf der anderen Seite schnell auf Toilette wollte, da mitten im Union-Gedränge. Ich bin abends gegangen, fragte mich auf einmal, ob ich Italienisch spreche. Du machst doch diesen Podcast.
Ach was.
Grüße an der Stelle.
Ja, stark.
Und genau, und wir hatten auch schon eine Einsendung, eine schriftliche, die hätte jetzt eher in Milan reingepasst. Da, ich muss es nur kurz auf. Wir sind heute beide nicht sehr perfekt gut vorbereitet, muss ich sagen.
Nach ein bisschen Freestyle hat noch nie geschadet.
Dominik hat geschrieben, bei ihm war es Kevin Prinz Boateng, hauptsächlich wegen seiner geilen Art, Fußball zu spielen zu der damaligen Zeit, also bei Milan. Hatte halt was von Straßenkicker, da gerade das Tor damals gegen Barca, als er Abidal mit der Hacke stehen lässt und dann gegen Victor Valdez in die kurze Ecke trifft. Ich habe es tatsächlich auch vor Augen, das Tor, wie vielleicht auch. Als kleine Anekdote, er ist damals nach einem Tor zur Eckfahne gerannt und dann von Ibrahimovic eine übelste Schelle auf den Hinterkopf zu bekommen. Lustige Szene und einfach ein geiler Kicker zu der Zeit bei Milan. Also hier ist schon einmal Prinz Boateng gefallen und...
Der, glaube ich, das letzte Mal mit Milan Meister geworden ist, ne? Damals.
Stimmt, 2011 könnte hinkommen, ne? Und dann hat Julian noch was für euch. Und weil ich gesagt habe, der passt bei Juve rein, das spiele ich euch jetzt mal vor. Dir auch, Marius. Und dann mal gucken, ob du da ihm folgen kannst.
Hi, Servus. Ich wollte nur kurz eurem Aufruf bezüglich der interessanten Lieblingsspieler, nenne ich jetzt mal, nachkommen. Ja, und bei mir ist das Federico Bernardeschi. Ja, ist natürlich die Frage, wie das kommt. Ich bin Juventus Turin Fan und damals 2017, als er gewechselt ist, kannte ich ihn halt von Florenz, aber hauptsächlich auch von FIFA als Talent und als italienische Hoffnung. Und da habe ich mich ziemlich drüber gefreut über den Wechsel. In diesem Sommer war ich dann mit meiner Familie auch in Italien im Urlaub und wir sind auf dem Rückweg nach Hause sind wir ins Allianz Stadium gefahren und haben da eine Tour gemacht und haben das besichtigt. Genau, und dann waren wir auch im Shop und es war ganz klar, ich kaufe mir ein Trikot. Ich wollte unbedingt ein Bernardeschi-Trikot haben. Das war meine einzige Priorität. Die Sache ist nur, an dem Tag wurde die neue Trikotnummer von Paulo Dybala released. Also es war der Tag, an dem es klar wurde, dass er die 10 bekommt. Ich hätte also einer der ersten Menschen sein können, der das 10er Dybala-Trikot hat. Ich wollte aber unbedingt Bernardeschi und weil ich war so gehypt auf diesen Spieler. Ich kann nicht mal sagen, warum. Und irgendwie hält es bis heute an. Er hat zwar nie Leistung wirklich gebracht, aber ich bin immer noch völlig von ihm überzeugt. Für mich ist das ein super Spieler. Von seiner Spielweise, von allem. Ich weiß nicht, ich finde ihn auch neben dem Platz super sympathisch. Und hat man auch bei der EM gesehen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie ohne Bernardeschi nicht Europameister werden. Beziehungsweise wurden. Nicht mal unbedingt wegen seiner spielerischen Fähigkeiten. Auch gut, er hat Verantwortung übernommen, hat in den Elfmeterschießen Elfmeter geschossen. Aber auch neben dem Platz, wenn man so sieht, keine Ahnung, beispielsweise das Video aus dem Flugzeug nach der Verletzung von Spinazzola. Er war der Erste, der vorne stand und ins Mikro gesungen hat. Und ich finde, ich weiß nicht, ich habe auch mit Juventus-Fans aus Italien gesprochen, als ich gesagt habe, dass das mein Lieblingsspieler ist. Die haben mich alle ausgelacht, haben mich anguckt. Was für Bernardeschi, der soll hingehen, wo er herkommt. Keine Ahnung. Ich finde es einfach schade. Es ist auch einer der Spieler, die, muss man so sagen, unter der Ronaldo-Verpflichtung einfach gelitten haben. Der sich halt auch wirklich nie durchsetzen konnte, muss man einfach so sagen. Wobei ich ihn diese Saison, wenn er nicht verletzt war, tatsächlich ganz gut fand. Wie gesagt, ich kann es nicht mehr richtig erklären, warum ich ihn so super finde, aber ich finde ihn einfach einen super sympathischen Typen und irgendwie mag ich auch seine Spielweise. Ja. Und ja, ich gehe auch, ich glaube, jedem damit ein bisschen auf den Keks, wenn ich
uns nicht
über Bernardeschi rede. Auch Mario, dir zum Beispiel. Also ich glaube, du hast auf Instagram schon mehrfach Nachrichten bekommen, wie super Bernardeschi ist. deshalb finde ich es jetzt umso trauriger, dass jetzt, wie es aussieht, sein Vertrag nicht verlängert wird im Sommer und er wechseln wird. Ich hoffe, Juve überlegt sich das nochmal anders, weil wäre schade. Aber ja, genau, das wollte ich nur mal kurz loswerden, weil ich jetzt nicht unbedingt denke, dass das jetzt so der beliebteste aller Spieler ist. Und ja, dann, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Unser Gesprächs-Chat-Verlauf, da kannst du oft den Namen Bernardeschi finden, auf jeden Fall. Aber ich finde, das hat alles. Das hat Begeisterung, dieser Vortrag. Und das ist ja, finde ich, völlig legitim. Und ich kann aber auch die andere Seite verstehen, wenn die dann sagen, was willst du mit Bernardeschi? Es ist aber auf jeden Fall, er hat es dann zwar noch erklärt, aber so ohne Bernardeschi wäre Italien nicht Europameister geworden. ist auf jeden Fall ein Hot Take.
Das stimmt. Aber ich glaube auch, dass der also diesen Kabinenfaktor vielleicht hat. Kann ich mir auch vorstellen.
Womöglich, womöglich.
Vielleicht wäre Deutschland 2014 ohne Kevin Großkreuz auch nicht Weltmeister geworden. Wer weiß. Andi Podolski war immer der, wo das gesagt
hat. Lieblingsspieler der Bundesliga war übrigens Sandro Wagner. Also danke, Julian hat auf jeden Fall einen speziellen Geschmack. Danke nochmal an dieser Stelle.
Sehr schön.
Ja, genau, über die Römer wollten wir noch ganz schnell sprechen. Rom 0-0, haben wir nichts von gesehen. Gegen Bologna scheinen die nichts verpasst zu haben. Du hast es vorhin schon gesagt.
Haben Markus offenbar den perfekten Tipp versaut.
Das ist richtig. Über Tippen rede ich heute nicht. Das ist da schon wieder los, weil ich fasse es nicht. Aber naja, in jedem Fall ist man aber ja trotzdem noch, also gerade aktuell durch das Derby, direkter Vergleich hat man gewonnen gegen Lazio, oder?
Ja.
Also ist noch Fünfter, würde dann Europa League bedeuten. In der Conference League ist man ja auch noch drin und könnte sich dann da, das Hinspiel 1-1 ausgegangen bei Leicester, nicht so die schlechteste Voraussetzung, also das passt alles schon. Lazio bleibt halt eben dran und die Fiorentina lässt ein bisschen abreißen und dann nur noch mal zwei Sätze, könnt ihr euch auch mal geben. Ich glaube, Highlights gibt es keiner, man kann ja mit diesem Cursor, wann die Tore gefallen sind und so ganz, ganz gut durchgehen. Da durch das Live-Feed von der Partie gegen Spezia 4-3 gewonnen. Da war alles mit dabei. Elfmeter, wilde Tore, so Olli Reck Gedächtniseigentor von Provedel, wie er den Ball vom Pfosten hinten an Hinterkopf oder Rücken bekommt und der dann noch reingeht. Das Tor von Acerbi war unfassbar geil, wie er es gemacht hat. Aber, und das muss ich jetzt auch mal sagen, es war in der 90. Minute das 4-3 für Lazio und es ist abseits. Es ist abseits und es zählt. Also,
und da greift der VAR nicht ein.
Es wurde nicht gecheckt, weil das, ich glaube, aber Provedel steht halt weiter aus dem Tor draußen als der letzte Abwehrspieler.
Okay.
Es gibt kein Bild mit Linie bislang. Ich habe nichts gefunden, aber es gibt eine Einstellung und es wurde auf Twitter diskutiert. Das haben sich die Leute 10-mal angeschaut, irgendwas. Gibt ein Standbild bei Twitter und da sieht man eigentlich, steht Acerbi im Abseits.
Tja.
Also bin mal gespannt, ob das noch entweder da eine Erklärung oder ein Bild liefert, wo man sieht, dass das vielleicht, dass wir alle falsch liegen. Und wenn nicht doch, dann ist das, finde ich, ein mittelschwerer Skandal.
Ja, siehst du, guck mal, solche Tore werden nicht nur hintergegeben.
Ja. Nun gut.
Finde ich gut. Also Lazio kommt, glaube ich, ziemlich sicher auf Europa League Platz 6.
Ja.
Genau, weil Juve und Inter das Coppa-Finale spielen, wird dann Platz 7 in der Conference League, ne?
Okay. Und dann ist auch der Platz 7, oder? Platz 7 wird dann Conference League.
Genau. Und also ich glaube, Lazio kommt sicher in die, ja dann wahrscheinlich die, weiß nicht, zweite Qualifikationsrunde oder so. Und da hat Sarri Bock drauf, ne?
Ja, da hat richtig Bock drauf. Aber es würde auch bedeuten, dass die Fiorentina stand jetzt als Siebter halt eben dann in die Conference League gehen würde.
Ah, Siebter sind. Achso, ja, genau. Aber Atalanta spielt ja heute Abend noch und kann dann da, glaube ich, vorbeiziehen.
Ja, genau. Alright. Wir hatten auch abgemacht, wenn wir so bei 40, 45 Minuten sind und dann haben wir noch Zeit für die Uro-Squadra. Ich glaube, ich muss das aber nochmal schieben diese Woche.
Ich habe meine aufgestellt und sie ist sehr gut.
Okay, ich habe also meine auch aufgestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sehr gut ist, aber ich bin mir sicher, dass ich das auf jeden Fall, wenn deine so sehr gut ist, dass ich jetzt der nicht mehr aufmerksam lauschen könnte, da die Zeit so davon gerannt ist.
Ja, wir haben ja auch erst in Anführungszeichen 2 bekommen.
Ja, genau.
Danke an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal fürs Einsenden. Aber da geht noch was.
Da geht noch ein bisschen was, ja. Schickt uns mal noch ein paar mit den euren Top-Urus. Ich finde, wenn du durchgehst, sind auch sehr viele spannende Spieler dabei. Auch wo man
toll.
Dachte, hier, das hatte ich ganz vergessen. Im Übrigen, das kann ich schon mal sagen, ist Platz 3 hinter Brasilien und Argentinien.
Genau, habe ich mir auch rausgesucht.
Wobei damit viel Vorsprung, ne? Brasilianer schon fast 400 jetzt bald dann in der Serie A gespielt. Argentinier sind es irgendwie auch so 350 oder so. Und Urus eben so 162, habe ich mir aufgeschrieben, waren bislang in der Serie A aktiv. Gut. Dann schieben wir das nochmal. Ich werde nächste Woche jetzt wieder meine Tipps eintragen.
Gut so. Kicktipp. Nach meinen 15 von diesem Wochenende. Mal sehen, ob du da nochmal rankommst. Nach meinen 15 von diesem Wochenende wollen wir mal sehen, ob du dann nochmal rankommst.
15 Punkte hast du gemacht. Dann tut das besonders weh jetzt. Naja, gut. Drei Spieltage sind es noch. Auch geil, dass ich mir vor dem Genoa Derby haben wir kurz drüber geschrieben oder jemand hat mich erinnert und ich habe dann, glaube ich, 3 Minuten nach Anpfiff gemerkt, verdammt, ja. Ist doch wieder nicht gemacht. Ja. Ich habe das Problem, ich muss es immer am Laptop machen, ich kann es nicht auf dem Handy machen, weil ich irgendwie das Passwort vergessen habe und am Laptop habe ich es gespeichert und habe dann immer keinen Bock, ein neues Passwort anzulegen und dann kann ich es auf dem Handy und dann, das sind alles so Probleme, ne?
Falls ihr nicht eure Spotify-Passwörter vergessen habt, könnt ihr ja eine Bewertung abgeben.
Ja, macht das mal. Folgen drücken und ansonsten hoffe ich, dass ihr ohne Probleme durch die Woche kommt.
Yes.
Du natürlich auch. Bleibt gesund. Und bis dann.
Ciao, ciao.
Phones.